Ich weiß nicht, wie intensiv ihr in der letzten Zeit die Nachrichten verfolgt habt, aber ich bin mir doch recht sicher, dass die meisten von uns mitbekommen haben, dass in der letzten Zeit recht viele ereignisreiche Dinge passiert sind. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten Dinge, die gerade in der Welt passieren, uns hier in Barntrop doch nur irgendwie unmittelbar betreffen. In einer gewissen Weise können wir die Auswirkungen definitiv spüren, aber wenn wir von dem Krieg in Ukraine hören, wenn wir davon hören, wie ein neuer Präsident in den Vereinigten Staaten gewählt wurde oder wie auch unsere Regierung offiziell gescheitert ist, dann fühlt sich das für mich zumindest noch recht weit weg an. Und dennoch lösen diese Dinge etwas in uns aus, sie lösen etwas in mir aus. Was aber, wenn sehr einschneidende Ereignisse angekündigt werden, die uns direkt betreffen, die in unserem direkten Umfeld stattfinden und die uns wirklich erschüttern. Und ich glaube, dass, wenn so etwas passiert, der Mensch grundsätzlich dazu neigt, sich sehr grundlegende Fragen zu stellen, über das nachzudenken, was wirklich relevant ist. In Matthäus 24, da lesen wir, wie Jesus seine Jünger in genau so eine Situation bringt. Und in dem Kontext der Stelle, da befindet sich Jesus im Tempel und es findet eine ja doch recht heftige Auseinandersetzung mit den Lehrern Israels statt. Jesus, er nimmt die Lehrer Israels heftig ins Gericht, er weist sie sehr scharf zurecht und im Grunde genommen geht er dann auch ins Gericht mit dem Zustand des ganzen Volkes und er klagt über die Stadt Jerusalem. Und dann verlässt Jesus den Tempel und die Jünger, sie sind bei ihm und so scheint es mir zumindest, sie versuchen irgendwie Jesus wieder aufzuheitern. Die Stimmung, sie ist sehr bedrückt und was tun sie? Sie zeigen ihm die Schönheit des Tempels. Sie zeigen ihm das Wahrzeichen, vermutlich das größte Wahrzeichen der jüdischen Identität. Und der Tempel, er muss einfach gewaltig ausgesehen haben, vielleicht haben wir Bilder im Kopf. Und vermutlich war es auch eins der oder vielleicht auch das schönste Gebäude, das prächtigste Gebäude, was zur damaligen Zeit zu besichtigen war. Und so etwas zu sehen, so könnte man doch meinen, das muss doch die Stimmung wieder aufheitern. Doch dann kommt die erschütternde Nachricht, denn Jesus offenbart den Jüngern direkt in den ersten Versen von Kapitel 24, nicht ein Stein wird auf dem anderen stehen bleiben. Dieser Tempel, das Wahrzeichen eurer Identität, das wird völlig zerstört werden. Und die Jünger, die müssen unfassbar erschüttert gewesen sein und sie schlussfolgern, wenn so etwas Schlimmes tatsächlich passiert, dann muss das Ende doch nicht mehr weit weg sein. Und sie stellen Jesus zwei Fragen. Sie fragen ihn, wann ist es soweit? Wann ist das Ende da? Und sie fragen ihn, wie können wir das erkennen? Gibt es irgendwelche Zeichen? Mit anderen Worten, wie können wir uns darauf vorbereiten? Und einen Teil der Antwort, den möchte ich sehr gerne mit euch gemeinsam lesen und einige Beobachtungen dazu mit euch besprechen. Und ich lese aus Matthäus 24, die Verse 4, dort geht es direkt los mit der Antwort Jesu auf diese zwei Fragen, bis einschließlich Vers 14. Matthäus 24 von Vers 4 bis Vers 14. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Es ist ein heftiger Text und ich glaube, dass dieser Text sehr viel in uns auslösen kann. Vermutlich auch abhängig davon, wie wir geprägt sind, abhängig davon, wie wir vielleicht auch veranlagt sind, aber auch abhängig davon, wie unser Leben gerade aussieht. Ich möchte nur recht kurz auf diese beiden Fragen der Jünger eingehen, die Jesus hier zum Teil beantwortet, denn ich glaube, dass Jesus seinen Jüngern hier noch Dinge mit auf den Weg gibt, die noch wichtiger sind als einfach nur die stumpfe Beantwortung dieser beiden Fragen. Denn Fakt ist, wir, die wir heute hier sitzen, wir sitzen bereits seit ca. 2000 Jahren in dem Zug Richtung Ende. Oder um es anders auszudrücken, wir steuern darauf zu, dass unser Herr Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird, dann aber in Herrlichkeit, in Macht, als König dieser Welt. Und der Zeitpunkt, wann dieser Zug, in dem wir sitzen, am Zielort ankommen wird, die erste Frage der Jünger, er ist absolut unbekannt. Nicht einmal Jesus wusste es, während er auf der Erde war. Das erfahren wir in Vers 36 des gleichen Kapitels. Allerdings macht Jesus es den Jüngern auch deutlich, es gibt Erkennungsmerkmale. Das ist die Beantwortung der zweiten Frage. Es gibt Zwischenstationen, sogenannte vielleicht Vorstadtbahnhöfe, wo der Zug, in dem wir sitzen, stehen bleiben wird, die er ansteuert und die uns zeigen, wir kommen dem Ziel näher. Und diese Zwischenstationen, die benennt Jesus auch und sie heißen unter anderem Naturkatastrophen. Sie heißen Kriege, Seuchen, Verfolgung, Lieblosigkeit, um einige zu nennen. Und wichtig ist, und das wird auch deutlich, der Abstand, in dem wir diese Zwischenstationen erreichen, er wird mit der Zeit immer kürzer. Und ich möchte ganz bewusst heute Morgen in diesen wenigen Minuten nicht anfangen, irgendwelche Ereignisse der Weltgeschichte zu deuten. Zum einen kann ich das nicht und zum anderen glaube ich auch, dass wir hier grundsätzlich vorsichtig sein müssen. Denn Menschen haben das schon seit 2000 Jahren getan und wir sehen auch in der Geschichte, wie falsch gedeutet wurde. Aber Fakt ist, und ich glaube, das reicht für heute Morgen aus, wir sind 2000 Jahre näher am Ziel, als die Jünger damals, zu denen Jesus geredet hat. Und spannend ist, dass Jesus seine Antwort nicht direkt mit diesen Hinweisen, mit der Beantwortung dieser zwei Fragen beginnt. Er beginnt nämlich damit, den Jüngern ganz konkrete Hausaufgaben mit aufzugeben. Hausaufgaben, die unerlässlich sind, um in einer Erwartungshaltung zu leben und auch in dieser bestehen zu können. Und die erste Hausaufgabe, vielleicht ist sie uns schon aufgefallen, die finden wir direkt in Vers 4. Dort sagt Jesus, habt Acht, passt auf, dass ihr nicht verführt werdet. Jesus erweist in seiner Rede dreimal auf das Problem der Verführung hin. Vers 4, Vers 11 und dann nochmal in Vers 24 etwas später. Und auch wenn wir die Briefe des Neuen Testaments durchgehen, dann können wir feststellen, dass auch dort das Thema der Verführung immer wieder zum Vorschein kommt, dass es sehr akut ist. Und das Gefährliche ist, dass Verführung mit Täuschung arbeitet. Wir werden auf einen Weg gebracht, auf den wir eigentlich gar nicht kommen wollen. Und das Kritische ist, wir merken es erst dann, wenn es bereits geschehen ist, wenn es bereits zu spät ist. Und vermutlich betont Jesus hier auch genau deshalb, dass wir wachsam sein sollen, dass wir aufpassen sollen. Habt Acht, sagt Jesus, denn der einzige Schutz gegen Verführung ist das genaue Hinschauen, das Abgleichen mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes. Wenn wir tagsüber hellwach sein wollen, wenn wir tagsüber in der Lage sein wollen, gute Entscheidungen zu treffen, dann wissen wir brauchen den Schlaf. Unser Gehirn braucht jede Nacht den Schlaf, denn hier findet Regeneration statt. Und fällt der Schlaf weg, und das über einen längeren Zeitraum, und das kennen vielleicht einige von uns, dann entsteht Schaden. Dann merken wir, wie wir tagsüber nicht mehr gute Entscheidungen treffen können, wie wir nicht mehr auf der Höhe sind. Um geistlich hellwach zu bleiben, benötigt es genauso Zeiten der Regeneration. Das kann im Persönlichen stattfinden, wo wir in die Gegenwart, in die Gemeinschaft mit unserem Herrn kommen, aber auch, und das ist vielleicht sogar noch entscheidender, in der Gemeinschaft untereinander. So wie wir es hier heute Morgen tun, oder auch wo wir uns treffen mit unseren Freunden in Hauskreisen, wo wir uns austauschen über das Wort, austauschen über unser Leben, wo wir gemeinsam ins Gebet gehen und wo die Schwäche des Einzelnen in der Gemeinschaft ausgeglichen wird. Es gibt noch eine zweite Hausaufgabe in Vers 6. Dort sagt Jesus: Passt auf, habt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Und auch die zweite Hausaufgabe ist wieder mit dem Aufruf zur Wachsamkeit verbunden. Es ist sehr akut. Unerwartete Dinge, schlimme Dinge, sie passieren in unserem Umfeld, in unserem Leben und sie werden auch in Zukunft passieren. Das macht der Text deutlich. Aber wie sollen wir damit umgehen? Jesus sagt es ganz klar, wir sollen uns nicht erschrecken. Und zwar deshalb, weil die Auswirkungen, wenn wir uns erschrecken, nicht im Einklang mit dem stehen, wozu Jesus uns beauftragt. Mir sind ad hoc drei typische Reaktionen eingefallen, die einen Schreck in uns auslösen kann. Wenn wir uns erschrecken, dann kann es dazu kommen, dass wir auf einmal komplett erstarren, dass wir wie gelähmt sind, dass wir in eine Schockstarre fallen und wir sind nicht mehr handlungsfähig. Wenn wir uns erschrecken, dann kann es aber auch passieren, dass wir in die Flucht gehen. Wir kennen diese Reaktion. Wir schrecken zurück, wir drehen uns um und wir laufen weg. Und dann kann es auch passieren, wir erschrecken uns und wir gehen in die Offensive. Wir attackieren. Wir holen aus zum Schlag. Oder wie Petrus es vielleicht getan hat, er hat das Schwert gezogen, als Jesus verhaftet wurde und er hat zugeschlagen. Wir attackieren. Und alles drei sind Reaktionen, die im Effekt passieren. Und mir persönlich ist keine Stelle in der Bibel eingefallen, wo wir zu so einer Reaktion aufgefordert werden. Und wenn wir jetzt zur dritten Hausaufgabe kommen, die Jesus seinen Jüngern hier mitgibt, dann sehen wir sogar, dass Jesus sagt, welche Reaktion die richtige ist. Und diese Hausaufgabe, die findet sich nur indirekt wieder in Vers 13. Dort sagt Jesus nämlich: Wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Es heißt, auszuharren, durchzuhalten, den Kurs zu halten und zwar bis zum Schluss, bis das Ziel erreicht ist. Ausharren bedeutet, an einem bestimmten Ort zu bleiben, in einer bestimmten Situation geduldig zu warten, stehen zu bleiben, bis zum Ende und auch dann, wenn die Umstände alles andere als angenehm ist. Und diese Hausaufgabe, sie ist meiner Meinung nach alles andere als leicht, vor allem im Hinblick auf das, was wir hier in diesem Abschnitt gelesen haben, auf das, was in unserem Umfeld passiert, auf die Nachrichten, die wir jetzt schon hören und auf das, was noch kommen wird. Doch wenn wir auf den Lohn schauen, den Jesus hier verheißt, dann ist es einfach nur herrlich, denn der Lohn ist die Ewigkeit. Der Lohn ist die Rettung. Wenn wir ausharren, dann bedeutet es, dass wir einst bei unserem Herrn sein werden. Und diese drei Hausaufgaben, die wären für mich schon mehr als genug. Doch es gibt noch eine weitere Aufgabe, die wir indirekt finden im 14. Vers. Denn wenn wir das alles tun, was Jesus den Jüngern hier sagt, was Jesus uns mitgibt, dann heißt es jetzt: Verkündigt, predigt dieses Evangelium, und zwar in der ganzen Welt. Nicht irgendein Evangelium, verkündigt dieses Evangelium, das Evangelium Jesu Christi. So wie er es gelebt hat, so wie er es am Kreuz vollbracht hat. Eine durch und durch frohe Botschaft, die harte Zeiten verspricht. Und das ist vielleicht schwer in Einklang zu bringen, aber ich glaube, wenn unsere Perspektive Ewigkeit ist, wenn unsere Perspektive das Ziel ist, dann können auch diese Umstände, dann können auch die harten Umstände in unserem Leben zur Freude werden. Und ich glaube, dass hier einige sitzen, die das schon erlebt haben und die das auch mitfühlen können, wenn ein Paulus im Philipperbrief schreibt: Mir ist es geschenkt worden von meinem Herrn, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist unbegreiflich, doch mit Perspektive Ewigkeit ist diese Botschaft eine durch und durch frohe Botschaft, auch wenn die Umstände schwer werden und schwer sind. Wie wirksam kann ich dieser Aufgabe nachkommen, wenn ich bereits die ersten drei Hausaufgaben vernachlässige, wenn ich nicht wachsam bin, wenn ich in eine Schockstarre falle, wenn ich weglaufe oder wenn ich nicht ausharre? Für die Jünger damals, und das ist so spannend zu beobachten, waren die Zeichen der Zeit ausreichend genug, um die Hausaufgaben Jesu sehr, sehr ernst zu nehmen. Das sehen wir, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, wenn wir durch die Briefe gehen. Die Jünger haben es ernst genommen. Was mache ich heute, 2000 Jahre später, 2000 Jahre näher am Ziel? Welche Fragen stelle ich Jesus, wenn ich die Nachrichten sehe? Wenn ich die Umstände um mich herum sehe? Und wie gehe ich mit seinen Antworten, mit den Hausaufgaben um, die er an uns stellt? Und ich wünsche mir, dass dieser Abschnitt uns heute daran erinnert und uns motiviert, mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Ernsthaftigkeit unseren Herrn zu erwarten. Und zwar jeden Tag mehr, dem wir dem Ziel näher kommen. Und ich möchte mit einem Gedanken schließen. Ich habe schon dieses Bild gezeichnet des Zuges, in dem wir uns irgendwie befinden. Des Zuges Richtung Endstation. Und nur einige Tage, nachdem Jesus das hier, diese Rede hält, diese Rede an seinen Jünger richtet, sagt Jesus seinen Jüngern noch etwas und er verheißt ihnen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit. Mit anderen Worten, ihr sitzt in diesem Zug und ihr dürft wissen, zu keinem einzigen Zeitpunkt sitzt ihr hier allein. Und deswegen, weil ihr hier nicht allein sitzt, ist es möglich, nicht verführt zu werden. Weil ich bei euch bin, ist es möglich, nicht zu erschrecken, ist es möglich, auszuharren und das Evangelium zu verkündigen, weil unser Herr bei uns ist, weil er uns das verheißt. Und mit diesem Gedanken möchte ich gerne schließen und uns dazu einladen, unseren Herrn anzubeten, ihm zu danken und vielleicht auch im Gebet und unsere Haltung ein Stück weit zu erneuern. Und wir dürfen gerne aufstehen und ich werde die Gebetsgemeinschaft dann abschließen. Vater, ich danke dir, dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, was du mit uns vorhast. Und auch wenn wir den Zeitpunkt nicht kennen, wann das Ende da sein wird, so sagst du uns doch, dass es Erkennungsmerkmale gibt. Und wenn wir uns umdrehen, wenn wir die Nachrichten lesen, dann sehen wir, es passieren Dinge in dieser Welt und das löst etwas in uns aus. Und du siehst, wie ich in meinem Leben oft viele Dinge erwarte und dabei dich aus den Augen verliere. Und du gibst uns ganz klare Anweisungen mit. Du sagst uns, worauf es ankommt, worauf es wichtig ist, zu achten. Und ich bitte dich, dass du mir persönlich hilfst und dass du jedem von uns hier hilfst, uns als Gemeinde in dieser Erwartungshaltung zu leben. Dass wir uns nicht verführen lassen, uns nicht abbringen lassen. Dass wir ausharren, dass wir nicht in eine Schockstarre fallen und dass wir freimütig dein Evangelium verkünden in der ganzen Welt. Ich danke dir, dass du bei uns bist, dass wir diesen Weg nicht allein gehen und dass es möglich ist, weil du uns erlöst hast, weil du uns erkauft hast und weil wir deine Kinder sind und weil du bei uns bist. Und dafür will ich dich loben und dich preisen und dir von ganzem Herzen danken. Amen.